SWR Kultur Gespräch
mit Michael Riesel und dem Politikwissenschaftler Philipp Mano, Populismusforscher und Denker der Stunde, so hat ihn vor kurzem die FAZ genannt. Zitat: Es gibt gegenwärtig keine durchdachteren Texte zur Situation der modernen Demokratie als die Philipp Manos. Herr Mano, schön, dass Sie da sind.
Ja, Tag, Herr Riesel, ich freue mich auch.
Herr Mano, wir leben in nervösen Zeiten. Steht Deutschland am Beginn eines neuen Faschismus?
Oh Gott, Sie steigen ja ganz, ganz, ganz groß ein. Wir haben eine Debatte über Faschismus, das ist richtig. Einige sagen auch Faschisierung, dann wird es nochmal ein bisschen komplizierter und ein bisschen akademischer. Und es gab gerade dazu einen eigentlich sehr, sehr schönen Artikel von Jan-Philipp Remzma, der sich dazu auch geäußert hat. Und ich meine, der Name wird wahrscheinlich schon vielen Hörerinnen und Hörern ein Begriff sein. Langjähriger Sponsor des Hamburger Instituts für Sozialforschung, einer der ausgewiesensten Experten über politische Gewalt. So, und er hat ja irgendwie sehr kritische Töne da angeschlagen. Und da kann ich mich eigentlich sehr, sehr stark anschließen, weil er den Verdacht zum Ausdruck bringt, dass dieser Begriff im Grunde genommen selbst wieder nur der Lagerbildung denkt. Und dann sortieren wir die Leute ein, wer von Faschisierung spricht oder dann vielleicht eben auch von Faschismus, der signalisiert damit eben, dass er sich wirkliche Sorgen macht und wirklich, wie soll man sagen, ein sehr aufmerksamer und zugleich sehr sensibler Zeitgenosse ist. Und dann könnte man natürlich zu dem Schluss kommen, ja, diejenigen, die das für keinen sinnvollen Sprachgebrauch halten, und Remzma gehört dazu, andere auch, und ich würde mich dem anschließen, die stehen dann natürlich leicht im Verdacht, irgendwie so, ja, eigentlich ein bisschen das auf zu sehr auf die leichte Schulter zu nehmen, vielleicht zu verharmlosen zu sein, zu abwiegeln. Und dann sortieren wir aber gleich natürlich letztendlich auch einen Diskurs sehr schnell wieder nach zwei Lagern ein. Ich bin mir jetzt auch nochmal klar geworden über die Parallelen vielleicht zur Corona-Pandemie, wo wir dann auch ganz schnell irgendwie ein Team Vorsicht und ein Team Leichtfuß hatten. Naja, und wenn man im Rückblick sagt und blickt auf diese Corona-Krise, dann war vielleicht das, was ich selbst als Team Vorsicht etikettierte und dann eben automatisch das andere Team, dem eigentlich so eine gewisse Art von Unseriosität unterstellte, was politisch funktionieren sollte für bestimmte Akteure, ja, ist nicht ganz so klar, ob dieses super, super, hyper vorsichtige Team Vorsicht dann wirklich uns die ganze Zeit eigentlich richtige Entscheidungen gebracht hat in der Corona-Pandemie. Und da würde ich sagen, ja, das ist bei einer doch sehr, sehr aufgeheizten und, wie Sie sagen, nervösen Diskussion um die Demokratie vielleicht nicht so ganz anders.
Umgekehrt wird man dann so schnell zum Populismus-Versteher abgestempelt.
Genau.
Bleiben wir nochmal ganz kurz beim Begriff des Faschismus. Warum passt der Ihrer Meinung nach nicht auf unsere politische Wirklichkeit?
Es ist eigentlich eine besondere Ironie, dass dieser Begriff selbst eigentlich sowas wie sehr, sehr hohe historische Sensibilität signalisiert, aber in gewisser Weise aktuell recht unhistorisch gebraucht wird. Wir nehmen einfach bestimmte Merkmalslisten und sagen, ja, was ist denn Faschismus? Das ist fast wie so ein Wikipedia-Eintrag, wo man sagt, so, wo können wir denn Häkchen setzen? Ausgrenzung von Minderheiten, politische Gewalt. Und dann hakt man so Dinge ab und dann legt man halt quasi sozusagen eine historisch gewonnene Faschismusdefinition auf die Gegenwart und guckt, wie viele Häkchen man setzen kann. Aber das ist ja letztendlich man hat damit noch keine Theorie des Faschismus. Wo kommt der eigentlich ganz genau her? Wo drückt er sich aus? Und was war das eben das historisch Spezifische? Vor allen Dingen eben in dieser Zwischenkriegsphase, wenn man so möchte, oder vielleicht in den ersten 40 Jahren des 20. Jahrhunderts, also in diesem Jahrhundert der Extreme, wie das Hobsbawm genannt hat. So, und eigentlich ist das aber eher so ein bisschen einfach so eine Merkmalsliste, und dann setzen wir dann halt bei 7 Boxen setzen wir vielleicht dann irgendwie 5 Haken und dann sagen wir, ja, das ist irgendwie jetzt auch Faschismus, so. Aber eigentlich ist es eine relativ unhistorische Herangehensweise, und sie suggeriert zweitens, dass man sich irgendwie dafür oder dagegen entscheiden kann, als wenn das jetzt irgendwie eine Art von Wertewahl ist, und dann haben wir sozusagen auf der einen Seite die Faschisten, die halt, was weiß ich, die haben eben, das sind halt böse Menschen mit falschen Einstellungen, und der Begriff selbst signalisiert die ganze Zeit natürlich, dass man die richtigen Einstellungen hat, und das hilft, glaube ich, insgesamt nicht sonderlich stark. Wie gesagt, auch Remzma schreibt, das ist dann einfach politische Gemeinschaftsbildung durch gemeinsamen Wortgebrauch. Ja, und das spiegelt einfach letztendlich eben, und deswegen fand ich jetzt, glaube ich schon, dass diese Parallele mit der Corona-Pandemie auch nochmal ganz treffend ist. Man generiert dadurch einfach diskursiv jetzt nochmal zwei Lager, die einen, die sich eben als zeitsensibel zeigen und die anderen, die offensichtlich die Zeichen der Zeit irgendwie nicht erkennen oder begriffsstutzig sind oder wie auch immer oder blind oder und so weiter und so fort. Und das in dieser, im Diskurs des Verdachts, der ja auch immer darauf kapitalisiert, dass, naja, wir wissen ja nun gar nicht so ganz genau, was die Zukunft bringt, und kann man natürlich dann immer, genauso wie das Team Vorsicht, dem anderen Lager dann eben unterstellen, ja, ihr seid einfach ein bisschen blind und ihr macht euch zu wenig Sorgen. Naja, und dann duplizieren wir im Grunde genommen nur nochmal die politischen Auseinandersetzungen in Begriffsbildungen, die wir benutzen, und das aus einer wissenschaftlichen Sicht ist das, würde ich sagen, nicht besonders hilfreich.
Sie sagen, man weiß nicht, was die Zukunft bringt, und dennoch ist, es gibt Prognosen, und die erschrecken viele. In Sachsen-Anhalt wird im September gewählt, und es ist möglich, dass die AfD als stärkste Kraft aus dieser Wahl hervorgeht, allein regiert und den Ministerpräsidenten stellt. Und das erzeugt bei vielen das Gefühl, uns entgleitet da was. Wir müssen die Demokratie vor der AfD retten.
Ja, das ist richtig, natürlich bereitet das Sorgen, und es wäre ja nun auch völlig absurd, irgendwie nicht zu sehen, dass wir den Aufstieg des Populismus haben, ja, seit ungefähr Mitte der 90er Jahre, dass dieses Phänomen sich auch stark gewandelt hat und radikalisiert hat in gewisser Weise, dass sich die Auseinandersetzung damit auch fundamentalisiert haben, und natürlich sehen wir auch einen Zusammenhang zwischen Beschädigung demokratischer Institutionen, demokratischer Prozeduren und diesen Akteuren. Wer das in Abrede stellen wollte, der würde sich nun wirklich tatsächlich den Vorwurf der Gegenwartsblindheit einhandeln. Aber gleichzeitig wissen wir ja nicht genau, was jetzt genau passiert. Ich meine, also das ist ja eben die grundsätzliche Offenheit von Demokratie. Ich will das versuchen, immer noch mal zu betonen. Also wenn man es genau nimmt, beweist sich Demokratie immer erst im Nachhinein. Das heißt, Demokratie, wir können stundenlang darüber reden, was das genau ist. Wir würden uns, glaube ich, aber darüber einig werden können, dass wenn wir nicht durch Wahlen veranlassten Machtwechsel haben, dass wir dann nicht von Demokratie sprechen würden. So, da wäre mal sozusagen die Behauptung, das ist nun sozusagen die Minimalvoraussetzung. Wir können immer noch der Meinung sein, das reicht bei weitem nicht aus. Aber wenn das nicht vorhanden ist, dann würden wir nicht von Demokratie sprechen. Und das heißt aber nun mal, die logische Implikation dessen ist, dass die Demokratie sich erst im Nachhinein beweist. Denn nämlich wenn ein durch Wahlen induzierter Machtwechsel sich völlig, also dann auch tatsächlich vollzogen hat. So. Und deswegen leben wir immer in dieser Ungewissheit. Sind wir denn jetzt eigentlich noch in demokratischen Zeiten und nicht in demokratischen Zeiten? Weil wir das immer erst im Nachhinein sehen können. Gibt es diesen berühmten Loser's Consent? Also ist jemand, der die Macht hat, dann aber eine Wahl verliert, ist er bereit, er oder sie, sozusagen die Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, so, jetzt gebe ich die Macht ab. So, und das heißt automatisch, wir können es erst im Nachhinein erkennen. So, und jetzt kann man immer auf diese Ungewissheit kapitalisieren und sagen, oh, ja, wenn Orban abgewählt wird, akzeptiert er denn jetzt das Wahlergebnis? Wird es Betrug geben? Wird es Wahlmanipulation geben? Wird es irgendwelche False-Flag-Aktionen in letzter Minute geben, wo man irgendwelche, ich weiß nicht, Ereignisse kreiert, um sozusagen Ausnahmesituationen zu schaffen? Und also das heißt, wir leben immer eigentlich in Demokratien in dieser Art von Unsicherheit. Natürlich, wenn wir jetzt auf eine bundesrepublikanische 40, 50 Jahre Geschichte zurückgucken, war es nie eine Frage, ob, ich weiß nicht, wenn 76 Helmut Kohl als rheinland-pfälzischer Ministerpräsident die Wahl verliert, sozusagen, ob das zum Bürgerkriegsszenario führt? Natürlich nicht, nicht? Aber ich wollte nur sagen, grundsätzlich gehört es zur Demokratie, dass wir in Unsicherheiten leben. Das heißt, Democracy is a system of organized uncertainty. Das ist ein berühmtes Zitat von einem amerikanischen Politikwissenschaftler. Also organisierte Unsicherheit, prozeduralisiert durch Verfahren. So, und wenn wir jetzt zum Beispiel uns wirklich Daten angucken über die letzten 40 Jahre, ob denn dieser berühmte Loser's Consent, also das Akzeptieren einer Wahlniederlage, ob das denn eigentlich im Weltmaßstab signifikant zurückgegangen ist, was uns veranlassen würde, von einer Krise der Demokratie zu sprechen und von einer Autokratisierung, dann sagen die Daten, nein, das ist nicht zurückgegangen. Wir haben einzelne natürlich sehr, sehr uns dramatisch packende Ereignisse wie dieses Sturm aufs Kapitol am 6. Januar 2020. Aber wirklich im Weltmaßstab gesehen ist dieser Losers Consent nicht zurückgegangen, wenn überhaupt eher gestiegen leicht. Also insofern müssen wir auch da gucken, inwiefern sind die Diskurse, die wir führen, bei aller Berechtigung und bei aller Sorge, die man sich immer über die Zukunft machen sollte, nicht welche, die sich auch teilweise verselbstständigt haben und die auch zu so einer, ja, selbst, Sie haben es ja einleitend gesagt, zu so einer Selbstnervösisierung der Gegenwartsgesellschaft führen. Und naja, aus politikwissenschaftlicher Sicht will ich ja selbst nicht einfach nur meine psychischen Dispositionen hier irgendwie präsentieren und sagen, so, ich bin vielleicht, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen gelassenerer Mensch als andere oder so, sondern ich würde immer versuchen, vor dem Hintergrund von substanzieller und systematischer Empirie zu argumentieren. Und da gibt es jetzt erstmal grundsätzlich nicht so richtig starken Anlass, obwohl das in den Diskursen ganz anders dargestellt wird, von einer weltweiten Krise der Demokratie zu sprechen.
Herr Manu, Sie haben Orbán erwähnt, Sie haben Ungarn erwähnt. Das ist ja ein Fall, da sind die Befürchtungen nicht eingetreten. Richtig. Orbán hat relativ überraschend für viele seine Niederlage akzeptiert, seinen Rückzug eingeleitet. Und Peter Madja, sein Nachfolger, hat da jetzt eine Demokratie zu verwalten, die, und das würden Ihre Kritiker wohl sagen, in diesen 16 Jahren seiner Herrschaft dennoch der Demokratie ziemlichen Schaden zugefügt hat. Und die Frage ist, soll man es eigentlich so weit kommen lassen oder soll man das tun, was zum Beispiel jetzt in Sachsen-Anhalt passiert ist oder auch in anderen Bundesländern, demokratische Institutionen vor der Machtübernahme durch Rechtsaußen zu schützen? Gerichte, Landeszentralen für politische Bildung, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also soll die Demokratie gegen ihre Gegner resilient gemacht werden? Ist das sinnvoll?
Ja, natürlich ist das sinnvoll. Eine Verfassung, in der zum Beispiel steht, Deutschland ist ein sozialer und demokratischer Rechtsstaat, muss sich ja ernst nehmen. Sie täte es nicht, wenn diese Verfassung nicht selbst dafür Sorge tragen würde, dass die Ziele, auf die diese Verfassung sich bezieht, wie zum Beispiel Rechtsstaatlichkeit und eben Demokratie, nicht geschützt werden gegenüber ihren Gegnern. Also insofern würde ich natürlich sagen, ja, also eine Verfassung muss in gewisser Weise wehrhaft sein, klar, sonst würde sie sich ja selbst nicht ernst nehmen. Die Frage ist natürlich immer, wie soll das geschehen, nach welchen Mechanismen, was sind gute Institutionen, um das zu gewährleisten, was vielleicht nicht so gute. Sie hatten jetzt in Ihren Fragen zweimal Mann und wir. Naja, dieses Mann und wir, das sind ja immer dann neutrale Instanzen. Und man könnte, also es gibt ja diesen Spruch der neuen Frankfurter Schule, wer sind denn diese vier? Also das ist jetzt ein bisschen flapsig gesprochen, aber wir sehen ja, dass auch diese Fragen sofort immer im politischen Streit sich aufteilen. Und in gewisser Weise ist es ja unvermeidlich, dass wir auch da wieder den Disput haben, die politische Lagerbildung und so weiter und so fort. Und dass sich das natürlich verteilt, weil es ja ein politischer Streit ist, der sich jetzt hier zum Beispiel gegen eine Partei am äußersten rechten Rand wendet. Wir wissen ja, dass die Maßnahmen, radikalen Erlass, diese Dinge, die Überprüfung von Beamten, auch die Nichtverbeamtung bestimmter Personen, dass das in den 70er Jahren halt sozusagen ein anderes politisches Vorzeichen hatte und dass wir deswegen auch in den 70er Jahren interessanterweise einen anderen gelagerten Diskurs um die Instrumente der wehrhaften Demokratie hatten, nicht? Aber insgesamt erneut aus einer politikwissenschaftlichen Perspektive, die aus der vergleichenden Politikwissenschaft kommt, könnte sich Deutschland ja auch die Frage stellen oder die politischen Akteure in Deutschland, ob das, was wir machen, ob das normal ist oder ob das exzeptionell ist. Und dann kommt man schnell zum Schluss, es ist außergewöhnlich. Und dann kann man sich die Frage stellen, ob unsere sehr außergewöhnlichen Maßnahmen im Umgang mit einem Phänomen, was ja alle westeuropäischen oder mittlerweile alle europäischen Länder und Nordamerika und Lateinamerika auch betrifft, ob wir damit jetzt so super, super erfolgreich sind. Und dann würde man ja auch, also bestenfalls zu einem sehr gemischten Ergebnis kommen.
Außergewöhnlich heißt Verfassungsschutz?
Ja, das ist zum Beispiel außergewöhnlich, so wie wir ihn aufstellen, mit welchen Ressourcen wir ihn ausstatten, mit personell, finanziell und mit seinem extrem ausgeweiteten Prüfungsauftrag, der selbst wiederum durch Verfassungsrechtsprechung sich begründet. Das ist tatsächlich außergewöhnlich. Es gibt es sonst nirgends, sagen die Leute, die sich damit stärker beschäftigt haben. Und dazu gehört auch das Instrument des Parteienverbotes auf der Grundlage einer sehr weit gefassten Vorstellung von Verfassungswidrigkeit, die jetzt sich nicht auf reale Umtriebe zum Umsturz der Ordnung kaprizierten, sondern tatsächlich, ob die Leute quasi sich dazu bekennen, auf dem Grundboden der freiheitlich-demokratischen Verfassung zu stehen, was dann sehr, sehr schnell im Grunde genommen so auf Semantiken und Äußerungen sich bezieht. Und ja, und das ist, glaube ich, auch insbesondere unglücklich, dass man das in die Richtung macht.
Also, dass man die Gesinnung bewertet.
Ganz genau, ne? dass dann die lieben Mitarbeiter da in diesem Kölner Amt oder in den Landesverfassungsämtern dazu angehalten sind, also irre Mengen an Chatprotokollen durchzugehen, ob da jetzt bestimmte Signalwörter kommen, die sich nicht gehören, so in dem Stil, oder die nahelegen, dass Leute eben nicht vollständig auf diesem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik stehen.
Mhm. Herr Mahnow, genau, mit dieser Methode ist ja der Verfassungsschutz vor kurzem auf die Nase gefallen.
Absolut.
Hat sich eine blutige Nase geholt. Und im Kern dreht sich die Debatte ja auch immer um die Frage, was will die AfD und wie gefährlich ist die AfD eigentlich? Was schreibt sie in ihrem Programm und was ist die eigentliche Agenda?
Ja.
In der FAZ, da hat der Kollege Justus Bender das mit dem Bild beschrieben, zu beschreiben, was die AfD will. Das ist der Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Wie gehen Sie denn als professioneller Beobachter mit dieser Gemengelage um?
Gute Frage. Ich bin nun selbst im engeren Sinne kein... Also ich forsche nicht die ganze Zeit über die AfD. Ich komme tatsächlich eben ja aus der vergleichenden politischen Ökonomie. Deswegen habe ich auch 2018 aufgezeigt, dass bestimmte Variationsmuster des Aufkommens dieser populistischen Parteien, wie gesagt, ist ja bei weitem kein deutsches Phänomen, sondern es ist also in allen Ländern des globalen Nordens, wenn man das mal so sagen kann, ein Phänomen. Deswegen habe ich mich da in diese Diskussion mit hineinbegeben, weil auch vor dem Hintergrund meiner spezifischen Expertise ich einen Eindruck hatte, ich könnte dazu was beitragen, zur temporalen und geografischen und politischen Variation dieses Phänomens etwas zu sagen.
Insbesondere zum Unterschied zwischen Linkspopulismus und Rechtspopulismus.
Genau, warum das eine in Südeuropa stärker war, das andere in Nordeuropa, was das mit globalen Schocks zu tun hat, mit Bewegung von Waren und Kapital oder mit Bewegung von Personen über Grenzen und so weiter und so fort. Nicht? Und da würde ich jetzt schon mal den Punkt machen wollen, dass man sagt, so, wenn wir jetzt über das Phänomen die ganze Zeit reden, so wie wir beide jetzt auch über das Phänomen reden, ist es ja die ganze Zeit die Frage, was machen wir denn jetzt mit denen? Also man könnte jetzt auch nochmal mit den Worten einer Kanzlerin sagen, nun sind sie einmal da, was machen wir denn? Was machen wir denn jetzt mit denen? So, und das, darüber dreht sich das Ganze. Und jetzt könnte man die Frau Merkel nochmal zitieren, weil sie gesagt hat, vielleicht sollte man sich nicht selbst die ganze Zeit über diese Partei definieren. Vielleicht wäre es auch mal ganz gut für die bundesdeutsche Politik und den bundesdeutschen politischen Diskurs, nicht die ganze Zeit wie die Kaninchen auf die Schlange zu gucken, sondern sich den Dingen zuzuwenden, die in diesem Lande eindeutig im Argen liegen. So, und darüber Diskussionen zu führen, wie man die vielleicht lösen könnte. Ich kann nur sagen, in meiner Forschung, ich war immer eher an der Ursachenforschung interessiert, nicht im Grunde genommen an der Folgenbeseitigungsforschung, im Sinne von so, wo kommen die her, warum gibt es die, warum kommen sie jetzt und nur nicht schon 20 Jahre früher, warum ist es jetzt elektoral erfolgreich etc. pp. Was sind ihre Angebote inhaltlicher Art? Und ich würde natürlich behaupten, erst wenn wir diese Frage halbwegs sinnvoll beantworten können, das heißt, wenn wir erst eine im Grunde genommen auch ein Verstehen, Sie hatten eben vom Populismusversteher gesprochen, das ist natürlich immer die Exponiertheit, die man dann hat, dass da jemand sagt, ach, der hat mir aber zu viel Verständnis. Naja, wenn man immer nur verurteilt, wie das dann ja doch auch große Teile meiner eigenen Profession auch macht, naja, dann kann man sich vielleicht irgendwelche Prämien im politischen Diskurs einholen, aber wenn man Antworten sucht, in der Art, wie gehen wir damit um, die jetzt nicht nur immer auf der Ebene sind, ja, können wir es verbieten oder können wir zusehen, dass die irgendwie gar keinen Unterschied machen, weil wir halt die Burgzinnen nochmal höher ziehen und die Brücke auch, sondern dass man fragt so, welche Art von Verwerfungen werden hier eigentlich artikuliert? Und man müsste sich dann tatsächlich auch auf die Policies, auf die Inhalte ein bisschen einlassen und nicht einfach nur sagen, so, das sind Leute, die außerhalb jeglicher Diskursfähigkeit stehen, so ungefähr. So, und das ist eben mein Punkt, das mich interessiert, so, wie können wir das eigentlich erklären? Auch die gängigen Populismusbegriffe, die ja sagen, ja, hier wird, das ist einfach eine neue Art von Entgegensetzung zwischen reinem Volk und korrupter Elite. denen würde ich ja auch entgegnen, naja, diese Art von Bruchlinie, dass man sagt, die Repräsentanten repräsentieren uns gar nicht mehr, sondern die sind seinsvergessene liberale Eliten in ihrem Raumschiff Brüssel oder Bonn oder Berlin oder wo auch immer, dass das ja ein Diskurs ist, der sich in einer repräsentativen Demokratie immer anbietet. Das heißt, es gibt immer diese Sollbruchstelle, dass die zu Vertretenden sagen, ja, aber unsere Vertreter vertreten uns gar nicht mehr, die zertreten uns, um jetzt mal ein Karl-Marx-Zitat zu bringen. So, und insofern bleibt ja die Frage auch bei den gängigen Populismus-Definitionen und Diagnosen zu fragen, naja, wenn aber das eine Bruchstelle ist, die in der Demokratie immer angelegt ist, warum lässt sie sich denn heute plausibel in den Diskurs einspeisen? Und da müsste man eben auf die Ursachen des populistischen Phänomens stärker sich kaprizieren und nicht immer nur fragen, naja, wenn sie dann schon mal da sind, um mit Frau Merkel zu sprechen, was machen wir denn jetzt damit? Verbieten oder nicht verbieten? Ne?
Dann fragen wir doch nochmal nach den Ursachen. Sie haben mal geschrieben, der Populismus sei nicht der Gegner, sondern das Gespenst der liberalen Demokratie. Wie meinen Sie das?
Im Grunde genommen kann man, glaube ich, meine Bücher, die ich seit 2018 dazu geschrieben habe, und das sind ja mittlerweile 4, die versuchen, dieses Argument in seinen verschiedenen Facetten auszubuchstabieren. Insofern kann ich das jetzt auch nicht in 2 Sätzen machen, aber mir scheint es schon so zu sein, dass wir gesellschaftliche Verwerfungen, mit denen konfrontiert sind, die daher rühren, dass sich die Demokratien selber seit 1990 grundlegend gewandelt haben. Sie haben sich in gewisser Weise verfassungsverrechtlicht, wenn man so möchte. Sie haben unheimlich viel Sachen aus dem demokratischen Bereich herausgenommen, in Europa nun mal ganz, ganz, ganz besonders stark, und haben sie quasi vergemeinschaftet. Aber die Vergemeinschaftung muss in Europa über Recht passieren, und das Recht in den Europaverträgen hat quasi Verfassungscharakter. Das heißt, wir können es nicht mehr mit parlamentarischen Mehrheiten sozusagen ändern, sondern wir können es eigentlich nur noch verschieden juristisch auslegen, wenn man so möchte. Und das Wir heißt noch nicht mal Wir, sondern es ist letztendlich der EuGH, der das kann, der Europäische Gerichtshof. So, und das wiederum hängt in enger Verbindung mit Offenheit zusammen, mit einer wirtschaftlichen Offenheit, mit der Offenheit von Nationalstaaten, eben für die Bewegung von Gütern, Kapital und Personen. So, und das generiert spezifische Verwerfungen, Stichwort Migrationskrise, Stichwort erstens Weltfinanzkrise, dann aber in Europa Eurokrise. Und da gibt es Gewinner und Verlierer, und so sortiert sich das. Und die Populisten, die artikulieren die Verliererseite, und die Gewinner pochen dann halt eben sozusagen auf liberale Demokratie, ohne genau zu sagen, was das Liberale jetzt ganz genau meint in dieser Zusammensetzung.
Aber was genau haben die Verlierer verloren?
Wenn wir die Euro-Krise uns nehmen, dann ist völlig klar, was die unmittelbaren Wirkungen waren. Wir haben sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit gehabt. Wir haben sozusagen das Zurückschneiden staatlicher Aufgaben gehabt. Wir haben das Ganze durchbrechen eines ökonomischen Wachstumsmodells gehabt, was sehr stark auf private und öffentliche Schuldengenerierung basiert, das südeuropäische politische Ökonomie etc. pp. So, wenn wir jetzt die Migrationskrise nehmen, ab 2015 folgende, dann sprechen wir natürlich die eigentlich bis heute auch in Deutschland an als ein Konflikt zwischen quasi Leuten, die mit Weltoffenheit und Toleranz kein Problem haben, und anderen Leuten, die das haben. Also wir kulturalisieren diese Konflikte. Das ist aber bestenfalls die halbe Erzählung, würde ich sagen. Wir sehen das ja auch in anderen europäischen Ländern, in gewisser Weise auch in den USA. Das manifestiert sich unterschiedlich in sehr, sehr liberalen Kapitalismen, um es jetzt mal so zu formulieren, also wie England oder den USA, sind das Konflikte auch über Arbeitsmarktkonkurrenz und damit letztendlich auch über Lohnkonkurrenz, die sich da einstellt. In politischen Ökonomien, die deutlich weniger liberal aufgestellt sind, so korporatistische Ökonomien wie eben die skandinavischen oder die deutschen, sind es natürlich, das ist Konkurrenz über den Zugang zu öffentlichen Infrastrukturen, insbesondere natürlich den Wohlfahrtsstaat, der sehr, sehr generös ist. Und wir haben ja in Skandinavien auch die jeweiligen Reaktionen schon gesehen, und das ist relativ unabhängig davon, ob wir es mit Linksregierungen wie in Dänemark zu tun haben oder mit bürgerlich-rechten Regierungen, in Schweden unter anderem toleriert von den Schwedendemokraten, das heißt von den schwedischen Rechtspopulisten, die darauf sehr, sehr massiv durch eine extrem restriktive Migrationspolitik reagiert haben, auf genau diese Konflikte die an der Schnittstelle sich herausbilden. Naja, und wir wissen ja, dass Deutschland das bis vor kurzem, also bis zur Bundestagswahl jetzt der letzten nicht gemacht hat und dass deswegen auch diese Konflikte weiterhin bestanden und auch politisch bewirtschaftet werden konnten, sehr erfolgreich.
Im SWR-Kulturgespräch spreche ich mit dem Politikwissenschaftler Philipp Manow. Herr Manow, Sie haben vor kurzem geschrieben, die deutsche Politik wird an einem anderen Umgang mit der AfD nicht vorbeikommen. Was meinen Sie damit? Weg mit der Brandmauer?
Ich versuche eigentlich, mich aus dem politischen Tagesgeschäft so weit wie möglich herauszuhalten. Ich glaube, dass selbst die ganze Anmutung und die auch selbst häufig akzeptierte Anmutung für Politikwissenschaftler nun jeweils aufzutreten und zu sagen, so, ich habe mir das alles angeguckt, ich habe es jetzt verstanden und ihr müsst A, B, C und D machen und dann wird es wieder gut. Also ich nenne das häufig Doctors of Disorder. Wir haben es sozusagen mit gesellschaftlichen Konfliktlinien zu tun und mit Unruhe, mit Nervosität, mit Polarisierung. Und jetzt treten diese Männer und Frauen im weißen Kittel ans Krankenbett, fühlen dem Patienten Deutschland den Puls und sagen so, da müssen wir jetzt das und das und das machen. Dass das selbst eigentlich sehr schlecht ist für die Art von Analyse, die wir betreiben, weil wir damit die ganze Zeit suggerieren, als wenn unsere Begriffsinstrumentarien, die wir haben, als wenn unsere Analyseherangehensweise, die wir haben, etc. pp., nicht auch schon selbst sehr stark von diesen Konflikten geprägt wären. Und deswegen ist mein Plädoyer eigentlich immer, oder lange Zeit oder immer noch, zu sagen, so, es würde der Profession sehr gut tun, es würde generell den Sozialwissenschaften sehr gut tun, stärker sich selbst in den Blick zu nehmen. Und daraus folgt eigentlich erstmal so ein Grundimpuls, das, was von journalistischer Seite dauernd einen rangetragen wird. Nun sagen Sie doch mal, was wir jetzt machen müssen, abzuwehren. Das ist, diskursiv ist das eine unheimlich unpopuläre Position, weil man da mal sagt, ich antworte auf Ihre Fragen nicht und Journalisten finden das meistens nicht so besonders lustig und sagen, ja, nun weichen Sie doch nicht aus oder so. Aber für mich ist eigentlich immer klarer geworden, dass wir sehr viel über Polarisierung sprechen, dass wir aber eigentlich immer nur einen Pol im Blick haben. Aber der Begriff selber impliziert, dass wir es mit zwei Polen zu tun haben, sonst könnte man nicht von Polarisierung sprechen. Und es rekurriert so ein bisschen auf den Sprachgebrauch, den sie auch hatte. Man muss das tun, wir müssen das tun. Naja, wer sind diese wir? Was ist das Man? So, und da würde es eben auch helfen, wenn das akademische Milieu und eben bis hin zu den professionellen Beobachtern des Ganzen, sprich die sozialwissenschaftlichen Disziplinen, Soziologie, Politologie vor allen Dingen, teilweise vielleicht auch die Juristerei, sich stärker selbst in Blick nehmen. Wo sind unsere blinden Flecken? Welches Milieu spricht teilweise etwas eher unbeobachtet aus unseren Einlassungen etc. pp. Nicht? Und insofern, klar, da ich an Themen arbeite, die jetzt viele Leute umtreibt und da ich sehr, sehr viele Einladungen bekomme und da ich auch eine gewisse Verpflichtung empfinde, aus den Sachen, die ich meine wissenschaftlich erkannt und analysiert zu haben, das auch zurückzuspeisen in den öffentlichen Diskurs, weil ich den in vielerlei Hinsicht für ja, defekt oder ein bisschen, wie sagt man, für aufklärungsbedürftig halte, bin ich natürlich auch sehr exponiert in der Hinsicht, aber ich versuche so wenig und selten wie irgend möglich, mich da selbst jetzt ins Spiel zu bringen, als wüsste ich, wie man es nur machen müsste. Denn wenn man sich mal wirklich die Anreizstrukturen anguckt, da haben natürlich sozusagen die Parteien, die wir haben, ein viel, 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 viel größeres, intensiveres Interesse, da einen guten Umgang mit zu finden und damit irgendwie klarzukommen. Und insofern könnte man ja auch aus so einer wissenschaftlich-akademischen Seite sagen, naja, wenn die bislang keine richtigen Lösungen gefunden haben, warum soll ich das denn jetzt gefunden haben? Bin ich so viel schlauer als die? Es gibt auch manchmal desillusionierende Message, dass es für bestimmte Probleme einfach keine Lösung gibt. Das sind Dilemmata, die kann man nicht lösen. Wenn wir jetzt konkret über Europa sprechen und ich sage zum Beispiel, ja, dass wir da in diesen Bereichen extrem viel aus einer demokratisch elektoral legitimierten Verfügungsgewalt rausgenommen haben und es quasi dem Recht zugeschoben haben, dann wäre natürlich eine Folge zu sagen, ja, wir müssen im Grunde genommen wieder Kompetenzverlagerung von Brüssel in die Einzelmitgliedsländer vornehmen. Dass das aber zum Beispiel ökonomisch, sprich auch Eurokrise oder solche Sachen, gemeinsame Währung, dann auch ganz, ganz schnell einem unter den Händen explodieren kann, ist eben auch klar. Ne?
So ein Schlagwort, weniger Europa.
Naja, nicht nur das Schlagwort, sondern konkrete Umsetzung dessen, nicht? Also wenn man wirklich sagt, wir leiden eigentlich darunter, dass wir hier ein starres Rechtskorsett geschaffen haben. Das müssen wir aber, wenn wir vom gemeinsamen Markt und den vier Grundfreiheiten und dem Europa als gemeinsamen Rechtsraum sprechen. Das ist zwangsläufig so. Und wir können aber dieses Recht eigentlich nicht, also im Fachjargon, positivieren, parlamentarisch steuern, weil Europa eben keine parlamentarische Demokratie per se ist, weil wir keinen europäischen Demos haben, der sich in periodisch wiederkehrenden Wahlen eine Regierung gibt, die dann, also die vorher geworben hat mit einem bestimmten Programm, und dann entscheidet man entweder, ob man diese Regierung hat oder irgendeine andere Opposition. So funktioniert es ja in Europa nicht und kann es nicht funktionieren aus angebbaren Gründen. So, und wie gesagt, also das sind jetzt nicht nur Schlagworte, aber wenn man sagt, okay, dass daraus Konflikte entstehen, die wir aber eigentlich demokratisch elektoral gar nicht so richtig prozessieren können, weil wir sie ja sowieso aus dem demokratischen Raum rausgenommen haben und sie auch rausnehmen müssen. So, dann sprechen wir tatsächlich von Dilemmata, und dann kann man nur sich zwischen zwei Übeln entscheiden. Das ist natürlich weder politisch attraktiv, und das akademisch zu propagieren ist auch nicht attraktiv. So.
Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann ist der Populismus im Grunde keine externe Bedrohung der Demokratie, sondern er ist ein, auch wenn das merkwürdig klingt, Versuch, die Demokratie zu retten?
Ja, auch da fließen jetzt sehr stark normative Vorstellungen ein. Zu denen kann ich gar nicht Stellung nehmen, aufgrund der Art von Expertise, die ich habe. Dass dort, also im Englischen würde man sagen Grievances, dass dort Beschwernisse artikuliert werden, scheint mir evident zu sein. Jetzt kann man darüber streiten, ob diese Grievances so rein eingebildet sind, also ob das reine Hirngespinste sind oder die einfach aus unguten Prädispositionen hervorkommen. Das sind einfach Leute, die, was weiß ich, die sind dann halt, wie es dann eben heißt, die sind eben autoritär, sie neigen eben dem Faschismus zu, und das sind ja alles, sind selbst ja sehr, sehr krasse Abwertungsdiskurse, die sich dann anbieten.
Und Ihrer Meinung nach auch nicht zutreffen?
Also jetzt bei dem Faschismusbegriff habe ich ja gesagt, warum ich das für eigentlich eine komische und in gewisser Weise ahistorische Diskussion halte und die erneut eigentlich nur zu einer Lagerbildung beiträgt und davon lebt, dass sie eine Lagerbildung auch ermöglicht.
Mhm. Nicht? Weil das kennen wir seit Adorno, seit der kritischen Theorie, die Suche nach der autoritären Persönlichkeit.
Absolut, ganz genau. Und das wird jetzt auch gerade versucht zu revitalisieren. Also wir sprechen ganz konkret von einem neuen Forschungsprojekt, wo nicht die autoritäre Studien von Adorno, die er noch in den USA gemacht hat, 38, sondern wo die sogenannten Gruppenexperimente jetzt wieder hervorgeholt werden. Naja, werden wir sehen. Da werden jetzt quasi die alten Protokolle und Transkriptionen aus dem Keller nochmal hochgezogen aus in den 50er Jahren, und dann ist man vielleicht auf der Suche nach dem autoritären Charakter. Herrgott, also ich meine, wenn wir eigentlich, auch das wiederum ist nicht mein primäres Feld, nicht, aber wenn wir nach Einstellung fragen, können wir jetzt auf Steffen Mau und seine Co-Autoren Lux und Westhäuser und Triggerpunkte verweisen, dann hat sich diese Gesellschaft natürlich eigentlich über die letzten 4, 5, 6 Jahrzehnte spektakulär liberalisiert, und da ist auch Deutschland jetzt wiederum kein Sonderfall, nicht? Also so, wie das alles zusammengehen soll und warum wir jetzt eine Gegenwartsdiagnose treffen, die das auch in die Psyche der Leute verlagert und sagt, ja, es sind da halt Wutaffekte, zerstörungslos, da ist irgendwas in den Seelen dieser Menschen kaputt, die neue Härte. Ja, da hätte ich ehrlich gesagt aus einer sozialwissenschaftlichen Perspektive doch erhebliche Zweifel, und mir scheint es auch wiederum eine Psychologisierung von Konflikten zu sein, die dazu beiträgt, dass wir über die Konflikte selbst gar nicht zu reden brauchen, sondern dass wir einfach sagen können, okay, da sind die Leute irgendwie innerlich kaputt, und dann, weiß ich nicht, müssen wir mehr politische Bildung oder vielleicht, I don't know, müssen wir Psychostrukturen irgendwie wieder heil machen, die jetzt kaputt sind, aber das würde dann eindeutig nicht mehr in den Bereich dessen fallen, über das ich irgendwie sinnvoll reden kann.
Aber Herr Mano, wenn wir jetzt vorausblicken auf die Wahlen in Ostdeutschland, auf die Wahlen in Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern und die Szenarien, die da kursieren, wir sind angekommen in einer Demokratie, die den Wählern misstraut, die Angst hat vor den Wählern, vor ihrer Wahlentscheidung. Ist das unser Zustand?
Das ist ja vielleicht kein völlig neuer Zustand, weil die ganze Vorstellung der wehrhaften Demokratie, der Militant Democracy, natürlich auf diesem Misstrauen aufbaut. Und das ist natürlich eine spezifisch, erneut wieder eine spezifisch bundesdeutsche Geschichte. Die ist evidenterweise vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte zu verstehen. Insofern hat die natürlich eine historische Berechtigung, völlig klar. Es ist schon interessant, und ich weiß nicht, ob das allen Leuten so bewusst ist, dass es im Grunde genommen eine bundesrepublikanische politische Kultur ist, die sich da zum Ausdruck bringt. Und jetzt die politische Kultur in den Ostländern oder den neuen Mitgliedsländern natürlich eine ganz anders geprägt ist, auch vor dem Hintergrund einer ganz anderen geschichtspolitischen Erfahrung, wenn man so möchte. Und dass auch deswegen diese Diskurse über die wehrhafte Demokratie eigentlich immer so eine eingebaute Ost-West-Asymmetrie haben, weil wir eben im Grunde genommen immer sagen, was haben wir aus der Geschichte gelernt? So, und das ist nochmal das Wir und das Mann, was Sie auch sozusagen in Ihren Fragen mehrfach adressiert haben. Wobei eben nicht so ganz klar ist, wer dieses Wir ist. Natürlich haben wir die Entnazifizierungsdebatten, die Auschwitz-Prozesse, den Historikerstreit, die Wehrmachtausstellung. So, das ist Wir, das ist aber bundesrepublikanische Geschichte. Die Idee des Verfassungspatriotismus, Leute wie Sondheimer, dann natürlich sehr stark Habermas, so, das ist aber bundesrepublikanisches Erbgut, wenn man so möchte. Und das manifestiert sich in den Institutionen, über die haben wir ja schon gesprochen, nicht? Also das ist schon immer so, wir müssen die Demokratie vor dem Demos schützen, weil diesem Demos ist irgendwie nicht zu trauen. Haben wir ja gesehen, Hitler sei ja demokratisch gewählt. Naja, wenn man genau hinguckt, stimmt das natürlich nicht, aber das geht halt so diskursiv durch. So in einem Land, in dem jetzt eine friedliche Revolution stattgefunden hat und in dem Wir sind das Volk sozusagen der Schlachtruf dessen war, diese sozialistische Diktatur oder stalinistische Diktatur loszuwerden, gibt es ein anderes geschichtspolitisches Verständnis. Abgesehen davon, dass die DDR sich ja, das hat wahrscheinlich auch eine Wirkung, immer als sozusagen Erbe des Antifaschismus schon verstanden hat, während die Bundesrepublik in gewisser Weise ja gesagt hat, nein, wir sind der Erbe des Faschismus. Und daraus müssen wir Lehren ziehen. Und schon da gibt es jetzt, glaube ich, eine ganz ungute Dynamik. Und wenn Sie jetzt zum Beispiel auf die Umfrageergebnisse in den neuen Bundesländern verweisen und auf eine reale Chance, dass da die AfD möglicherweise sogar eine Alleinregierung hinbekommt, dann ist meine Vermutung, aber gibt es natürlich keine Daten, mit denen ich das unterlegen kann, dass das auch in genau dieser Ost-West-Dynamik zu verstehen ist, wo diese Wähler dann im Osten sagen, so, und wir wollen von euch nicht dauernd erklärt bekommen, wie man ein guter und wie man ein schlechter Demokrat ist. Jetzt zeigen wir euch mal so ein bisschen den, also umgangssprachlich, den Stinkefinger. Na, das kann ich mir vorstellen, dass es auch einige Wahlentscheidungen so beeinflusst. Aber diese Gemengelage muss man eben sich anschauen. Und dann wird auch klar, warum die starken Verwerfungen zwischen Ost und West herkommen und die sich so artikulieren. Wobei wir jetzt ja wissen, also die Vorstellung, dass AfD irgendwie ein Ostphänomen sei, die hat sich ja nun nach Baden-Württemberg-Wahl und Rheinland-Pfalz etc. sowieso in nichts aufgelöst.
Und ist im Westen der Schock über den Aufstieg der AfD möglicherweise auch deshalb so groß, weil Sie haben auf die historischen Prägungen hingewiesen. Zu diesen historischen Prägungen gehörte nach dem Nationalsozialismus auch immer der Eindruck, die Erzählung, man sei im Grunde immun gegen die autoritäre Versuchung von rechts außen, weil man habe ja aus dem Nationalsozialismus gelernt. Das geht jetzt alles den Bach runter.
Ja, die müssen so manches liebgewonnene Selbstverständnis gerade mal aufgeben. Das ist unangenehm und das tut weh und das trägt wahrscheinlich zum allgemeinen Missmutsgefühl auch mit bei. Aber klar, ganze Zeit lang guckte man quasi so ins europäische Umfeld und dachte, oh Gott, wie instabil und wie unseriös und wie komisch diese neuen Akteure. Und natürlich hat man gedacht, nee, da sind wir immun gegen. Das wird bei uns nicht passieren. Wir haben gelernt. Und all diese Selbstgewissheiten sind perdu, das glaube ich auch, nicht? Und ich würde sagen, zunehmend gehört wahrscheinlich auch die Selbstgewissheit, naja, da wir ja diese also ganz tiefen, bitteren Schluck aus dieser Vergangenheit genommen haben, haben wir auch am besten aus ihr gelernt. Und auch das hat ja diese Asymmetrie zwischen Ost und West lange bestimmt, dass wir rübergegangen sind und gesagt haben, so, also ihr seid ja quasi immer noch 40 Jahre länger in diesen totalitären Umständen gewesen. Jetzt müsst ihr auch die tiefen Lehren aus dieser Geschichte auch ziehen und es muss alles genauso wehrhaft sein. Es bezog sich ja nicht nur auf die neuen Bundesländer, sondern auch auf den Rest der Transformationsländer. Also, ihr müsst deutsch werden, ihr müsst es wahnsinnig verfassungsverrechtlichen, ihr müsst alle kleine Karlsruhes auch einführen, das ist der Anker zur Stabilität. Also dieses Sendungsbewusstsein dieses deutschen Modells, was sich auf ökonomische und politische Stabilität natürlich berufen konnte, die lange Zeit dann herrschte, das ist alles ein bisschen weg, das glaube ich auch, ja.
Ich würde zum Schluss nochmal gerne auf die Frage zu sprechen kommen, Sie betrifft wieder die Zukunft. Ich weiß, Sie reden nicht gerne über die Zukunft, aber ist das jetzt unsere neue Normalität oder geht der Populismus auch wieder weg?
Da würde ich tatsächlich behaupten, dass ich sie beantworten kann, obwohl das die Zukunft betrifft. Und zwar in doppelter Hinsicht. Einerseits auf den deutschen Fall bezogen und andererseits auch mit Blick auch auf unsere Nachbarn oder Europa. Wenn man den Blick aufs deutsche Parteiensystem nimmt und versteht, wie Parteien funktionieren und wie auch die institutionellen Voraussetzungen für Parteien sind, die Infrastrukturen, wenn Sie so möchten, dann ist die Message leider eine etwas ernüchternde. Nee, die gehen nicht wieder weg. Die bleiben da. Die ist flächenmäßig etabliert, sie ist überall da. Sie ist im Moment, glaube ich, in Schleswig-Holstein nicht im Parlament, aber sie ist, glaube ich, in 14 von 16 Landesparlamenten. Und sie ist ja jetzt bundesweit sogar in vielen Umfragen vor der CDU. Also die Vorstellung, dass das ein Gespenst ist, was jetzt bald wieder verschwinden wird, ist, glaube ich, illusorisch. Und eben, wie gesagt, wenn man auf das deutsche Parteiengesetz guckt, auf die deutsche Parteienfinanzierung guckt, auf die strukturelle Verfestigung, die das auch mit sich bringt, dann ist die Message eine desillusionierende. Natürlich heißt das nicht, dass sie in dieser Stärke da sein müssen, aber die Vorstellung, dass man das irgendwie in absehbarer Zeit damit nicht mehr konfrontiert wäre, ist, glaube ich, illusorisch. Und die zweite, stärker jetzt auf Europa schauende Betrachtung würde zum gleichen Schluss kommen, weil, und da bin ich erneut bei den Fragen, was sind denn die Ursachen dessen? Die Ursachen bleiben bestehen und deswegen bleibt das Phänomen auch bestehen. Man würde sogar sagen, das Phänomen besteht, wenn die Ursachen nicht mehr da sind, weil wir einfach wissen, dass Parteien wahnsinnig persistierende Organisationen sind. Sie können drei Typen von Organisationen sich angucken. Sie können Fußballvereine angucken, Unternehmen und Parteien. Und sowohl Fußballvereine als auch Parteien sind wirklich langlebig. Wenn Sie Hannover 96 solche oder Schalke 04, dann wissen Sie, dass diese Zahlen für diese Gründungsdaten stecken. Und es ist nicht 1996 oder 2004, sondern es ist 1896 und 1904. Das heißt, genauso wie Fußballvereine sind Parteien wirklich, wenn es die einmal gibt und sie sich einmal etabliert haben, sind extrem langlebige Organisationen, weil sie auch programmatisch opportunistisch sein können sozusagen. Aber hinzu kommt, dass auch die Probleme, die wir haben, nicht so schnell weggehen werden, weil sie sind struktureller Natur, schon gerade in Europa. Und deswegen komme ich zum Schluss in meiner Analyse, wir sehen eine Doppelung der politischen Auseinandersetzung. Wir hatten immer eine Auseinandersetzung zwischen links und rechts. Und das konnten wir mit dem etablierten Parteiensystem eigentlich gut prozessieren. Jetzt haben wir eine Doppelauseinandersetzung zwischen links und rechts, zwischen einer, wenn ich so sagen darf, offenen Linken und einer offenen Rechten im Sinne von wirtschaftsoffen, von Europa offenen. Und dann haben wir eine zunehmend in allen europäischen Parteiensystemen eine geschlossene Linke und eine geschlossene Rechte. Das heißt, linke Parteien und rechte Parteien, die für Renationalisierung sind, für Resouveränisierung des Nationalstaates, für die Rückverlagerung und für die Schließung von Offenheit in ökonomischer und dann auch personeller Hinsicht, also gegen Migration, für Protektionismus etc. pp., mehr Zölle.
Was ja den Umstand erklärt, dass die AfD die neue Arbeiterpartei ist und genau. Viele Beobachter sich wundern, wählen die nicht gegen ihre eigenen Interessen, wenn die das
genau,
tun.
Genau, genau. Und die gesellschaftlichen Gruppen, die mit Offenheit gut leben können, sind in der Eindimension, manchmal offen links, manchmal offen rechts. Und die Gesellschaftsgruppen, die damit zunehmend schlecht umgehen können. Und im deutschen Modell werden das auch größere Teile. Auch Deutschland erlebt jetzt einen China-Schock, den die Amerikaner schon Anfang der 2000er erlebt haben und der sehr stark Trump erklärt. Und wir kriegen auch die Doppelung von links und rechts in allen politischen Parteiensystemen Europas. Und das heißt auch teilweise sogar bis zur Implosion der vorherigen Parteiensysteme. Also wenn Sie jetzt Frankreich angucken würden, würden Sie sagen, naja, was vorher Parti Socialiste und Gaullisten waren, das ist jetzt La France Insoumise und Rassemblement. Und das sind zwei Varianten einer geschlossenen Linken und einer geschlossenen Rechten, die eigentlich sogar das vorherige Parteiensystem ersetzt haben. Nicht? Und ob es so weit kommt in Deutschland, das wäre natürlich noch mal super dramatischer. Aber dass wir es auf alle Fälle als parteipolitische Doppelung auf absehbare Zeit behalten werden, das wäre jetzt meine Kristallkugel-Aussage in einer grundsätzlich unsicheren Zukunft. Ja.
Herr Mano, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Am Mikrofon war Michael Riesel.